Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021. Folge 31. Die Kapitulation von Kabul. Von Francesca Manocchi und Uli Raus. Aus Stern Nummer 34 vom 19.08.2021. Gelesen von Michael Schroth. Nach 20 Jahren zieht der Westen ab und überlässt Afghanistan den Taliban, mit unabsehbaren Folgen für ein Volk und für die Welt. Der Tag des Verrats beginnt in Kabul mit Rauchsäulen über dem Gelände der US-Botschaft. Auf Befehl des State Departments verbrennen die Diplomaten der Supermacht Unterlagen, Flaggen, CIA-Insignien, alles, was Taliban für ihre Propaganda verwenden könnten. Seit Stunden dröhnt der Lärm von Helikoptern und Militärflugzeugen über der Stadt. Die Amerikaner sind zurück. Tausende Marines sichern auf dem militärischen Teil des Hauptstadtflughafens die Evakuierung amerikanischer Zivilisten, unter ihnen allein 4000 Beschäftigte der US-Botschaft. Afghanen, die gleichzeitig zu Tausenden zum Airport strömen, in der Hoffnung, sich in einer der letzten Maschinen in Sicherheit bringen zu können, drängen die Elitesoldaten mit Warnschüssen zurück. Auf dem Rollfeld des benachbarten zivilen Teils des Flughafens versuchen derweil verzweifelte Menschen, einen Sitz auf einem der letzten Charterflüge ins Ausland zu ergattern. Mindestens 5 werden im Gedränge totgetrampelt. Eine wütende Menge bewirft den gepanzerten Konvoi der italienischen Botschaft, mit dem auch das Reporterteam des Stern Sonntagabend zum Evakuierungsflug gebracht wird, mit Steinen. Das Gegenprogramm zu den chaotischen Szenen liefert der arabische Fernsehsender Al Jazeera. Ein Dutzend Feldkommandeure der Taliban haben sich im Machtzentrum des Landes versammelt, dem Präsidentenpalast, inmitten der bis vor kurzem hermetisch abgeriegelten grünen Zone. Am Schreibtisch von Ex-Präsident Ashraf Ghani, der Stunden zuvor aus dem Land geflohen ist, posieren sie zum Gruppenbild. Ich gratuliere dem muslimischen afghanischen Volk zu diesem gigantischen Sieg, sagt Mullah Abd al-Ghani Barada, Mitbegründer der Taliban, der vor nicht ganz 3 Jahren auf Druck der US-Regierung von Donald Trump aus einem pakistanischen Knast entlassen worden ist. Kurz darauf ertönt Koransure 110. Die Afghanen verstehen die historische Referenz sofort. Die Taliban stellen ihren kampflosen Sieg in eine Linie mit dem triumphalen Einzug des Propheten Muhammad in seine Heimatstadt Mekka im Jahr 630 nach Christus, deren Händlerelite ihn Jahrzehnte zuvor ins Exil nach Medina getrieben hatte. Wenn Gottes Hilfe kommt und der Sieg, und du Menschen siehst, wie sie in Gottes Religion eintreten in Scharen, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Siehe, er ist gnädig zugewandt. Auf die Gnade der Taliban aber mögen viele im Land nicht vertrauen. Und sie haben allen Grund dazu. Schon tauchen Bilder auf von angeblichen Verbrechern mit zur Strafe geschwärzten, vermutlich geteerten Gesichtern in der westafghanischen Metropole Herat, von exekutierten Regierungssoldaten in Ghazni und Leichen ermordeter Zivilisten in Spin Boldak. Und während die neue Führung in Kabul noch in sanften Tönen eine offene islamische Regierung verspricht, erklärt ein Richter der Taliban in der nördlichen Stadt Balch unverblümt, was darunter zu verstehen ist. Unzucht unter Unverheirateten, 100 Peitschenhiebe. Ehebruch, Tod durch Steinigung. Diebstahl, Amputation der Hand. Wir haben nicht vor, die Macht mit irgendjemandem zu teilen, sagt ein hochrangiger Taliban-Führer der Londoner Times. Es sind solche Ankündigungen, deretwegen trotz ihrer Furcht vor Gefechten über Tage hunderte Menschen in der Schlange vor dem Kabuler Passamt stehen. Viele kommen nachts um 3, um gleich an der Reihe zu sein, wenn das Amt öffnet. Junge Leute zumeist, gut gekleidet, gebildet. Fragt man sie, welche Dokumente sie in den Händen halten, dann zeigen sie ihre Zeugnisse für den Sprachkurs, die Schulbildung, das Masterexamen. Beweise für ihr Recht auf eine Aufnahme im Ausland, wie sie meinen. Abd al-Tahir bemüht sich seit einer Woche um einen Pass. Der 26-jährige Ingenieur hat sich aus der Provinz Helmand bis hierher durchgeschlagen. Als ein Nachbar zu Hause in Lashkargah vor den Augen seiner Kinder starb, nachdem er bei Kämpfen von einem Schrapnell getroffen worden war, steckte ihm der Vater sein Erspartes zu und sagte, er solle nach Kabul gehen und versuchen, sich zu retten. »Was denkt ein junger Mann, wenn er sein Studium beginnt?« sagt der Ingenieur. »Er will sich als Mensch fortentwickeln. Nun, das habe ich getan. Für mich, für mein Land.« Er spricht laut. Er möchte, dass die anderen ihn hören. Sie sollen den Schmerz der Flucht verstehen. Doch ein gültiger afghanischer Reisepass ist ohne Visum nichts wert. Die Schlange vor der iranischen Botschaft ist hunderte Meter lang. Dort steht Rahimullah an. Der 35-Jährige hatte einen guten Job bei einer Baufirma, ein eigenes Haus und einen 2-jährigen Sohn. Trotzdem bestand seine Frau nun darauf, dass er gehe. »Wenigstens du«, sagte sie zu mir, »es gibt schon zu viele Witwen in Afghanistan.« Eine Flucht in den Iran war seine letzte Hoffnung. Die türkische Botschaft gibt keine Visa mehr aus. Pakistan, Tadschikistan, Usbekistan, alles zwecklos. Menschenschlangen prägen das Bild, das stete Annehmen, wenn der Krieg sie erreicht. In Kabul gibt es sie in diesen Tagen vor jeder Bankfiliale, jedem Geldautomaten. Die einen wollen fliehen, die anderen das Wenige retten, das sie haben. Teenager balancieren Reissäcke auf den Schultern durchs Gewimmel. Angespannte, ernste Gesichter überall. Im Chaos von Kabul, Herat bis Kandahar, spiegelt sich ein epochales Scheitern westlicher Politik. Was dieses Scheitern besonders schmerzlich macht, es ist überwiegend selbst verschuldet. Die Weltmacht Amerika und ihre Alliierten wurden nicht besiegt von Kräften, die ihnen überlegen waren, wie einst die sowjetischen Besatzer am Hindukusch. Sie kapitulierten aus freien Stücken. Donald Trump setzte den Prozess in Gang, als er sich im Februar 2020 auf einen Deal mit den Taliban einließ, der den Islamisten den vollständigen Abzug der US-Truppen versprach. Sein Nachfolger Joe Biden beschleunigte ihn mit seinem Befehl, bis 31. August solle der letzte US-Soldat das Land verlassen haben. Warnungen vieler Berater schlug der US-Präsident in den Wind. Noch vor Wochen beharrte er darauf, eine Machtübernahme der Taliban sei absolut vermeidbar. Tags darauf echote der deutsche Außenminister Heiko Maas im Bundestag, dass die Taliban in wenigen Wochen das Zepter in Afghanistan in der Hand haben, sei nicht die Grundlage meiner Annahmen. Die Bundesregierung nahm den amerikanischen Abzug zum willkommenen Anlass, im Windschatten der Amerikaner auch die Bundeswehr aus dem Land zu holen. Zugleich machte Innenminister Horst Seehofer im Gespann mit anderen EU-Kollegen noch Druck für beschleunigte Abschiebungen nach Afghanistan. Die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt. 19 Jahre nach dem Beginn des deutschen Militäreinsatzes in Afghanistan soll dieser Satz des einstigen Verteidigungsministers Peter Struck nicht mehr gelten. Doch schon kursieren Bilder von neuen Flüchtlingsströmen und Meldungen über Tausende aus den Gefängnissen Afghanistans befreite Kader der Taliban und Al-Qaidas. Es ist eine Tragödie, und sie wird sich weiter verschlimmern, konstatiert der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, Generalleutnant H.R. McMaster. Afghanistan sei ein Menschheitsproblem an einer modernen Grenze zwischen Zivilisation und Barbarei. Die USA hätten nicht mehr den Willen aufgebracht, dort im Interesse der gesamten Menschheit die Stellung zu halten. Den Preis dafür werden wir alle bezahlen. Schon jetzt ist klar, die kampflose Kapitulation von Kabul am 15. August 2021 ist eine Zäsur in der Geschichte des modernen Westens. Ein Tiefpunkt, der viele nicht nur deshalb an den schmählichen Abzug der US-Truppen aus Saigon im April 1975 erinnert, weil wieder Botschaftspersonal in letzter Minute per Hubschrauber evakuiert werden musste. Die westliche Führungsmacht und ihre Alliierten überlassen eine ganze Generation moderner, gebildeter Afghaninnen und Afghanen einem düsteren Schicksal. Menschen, deren Lebenspläne und Träume, deren Einkommen und Sicherheit vom militärischen Schutz abhingen, den ihnen der Westen zugesagt hatte, und die nun hilflos mit ansehen müssen, wie dieser Westen sie im Stich lässt, schutz- und ausweglos. Schon Tage vor dem Fanal von Kabul schlug bei vielen Afghanen die Angst vor der Zukunft in ungläubige Wut um. In der Provinz Wardak im Osten Afghanistans, die als eine der letzten Bastionen gegen die Taliban auf ihrem Weg nach Kabul galt, bekam auch das Sternteam die neue Feindseligkeit am Rande einer Beerdigung zu spüren. In einem Raum am Stützpunkt der afghanischen Armee waren zwei Särge aufgebahrt. Zwei Kommandosoldaten, Elitekämpfer der Armee, waren in der Nacht zuvor in einen Hinterhalt geraten. Nun knieten 50 Männer nieder und beteten. Der Anblick zweier westlicher Journalisten, die über die Folgen des amerikanischen Abzugs berichten wollten, beunruhigte sie zunächst nur. »Ihr seid bei uns einmarschiert, habt uns Freiheit versprochen«, schrie dann ein Mann hinten im Raum. »Haut ab, ihr seid nicht mehr willkommen!« Die übrigen schwiegen erst. Dann gaben sie der Wut des Mannes ein Echo. »Geht, haut ab!« Ein paar Tage später sitzt ein junger Mann mit hohlen Wangen und tiefen Stirnfalten in einem Hotelzimmer in Jalalabad. Parwan, 27, der jüngste von 6 Brüdern, ist aus seinem Dorf angereist, das schon den Taliban in die Hände gefallen ist, um seine Geschichte zu erzählen. Er war 17, als seine Familie von Hirten und Bauern Geld sammelte und ihn losschickte nach Europa. Arbeit solle er dort suchen und sie finanziell unterstützen. Via Iran und Türkei schaffte er es bis nach Eppingen in der Nähe von Heilbronn und erhielt Asyl, als Minderjähriger. Parwan fand Jobs als Pizzabäcker und auf dem Bau. Und er fand Freunde, Freiheit, wie er sagt. Mit einem Arbeitsunfall auf dem Bau änderte sich alles. Er verlor 2 Finger und den Halt im Leben. Als die Polizei ihn wegen unbezahlter Bußgelder vorlud, rastete er aus und versuchte, die Beamten zu schlagen. Kurz danach, so erzählt es Parwan, holten ihn Beamte ab und setzten ihn mit 17 anderen in ein Flugzeug nach Kabul. 2 Jahre ist das her. Seit der Rückkehr liegt sein Leben in Trümmern. »Afghanistan ist wie ein fremdes Land für mich«, sagt Parwan, der fließend Deutsch spricht. »Ich habe Deutschland als meine Heimat betrachtet. Ich hätte nie gedacht, dass es mich so fallen lassen würde. Heute ist meine Existenz ein schwarzes Loch.« Für seine Familie ist er ein Gescheiterter, eine nutzlose Investition. »Und nun muss ich mich auch noch vor den Taliban verstecken, weil sie mir wegen meiner deutschen Geschichte misstrauen. Ich fühle mich wie eine Geisel.« Der Afghanistan-Kenner Craig Whitlock, Autor des Enthüllungsbuches »The Afghanistan Papers«, sagt, »Wir glaubten, mit unseren Waffen und unserem Geld könnten wir die Welt formen, so wie wir es für richtig hielten. Stattdessen ist das Land zum Friedhof für Amerikas Ambitionen als globale Ordnungsmacht geworden. Mit unabsehbaren Folgen für alle sonst in der Welt, deren Sicherheit und Prosperität vom amerikanischen Schutz abhängen. Es sind Geschichten wie die von Mahmud Omid, die weltweit das Vertrauen in Amerikas Verlässlichkeit erschüttern. Von den Amerikanern habe ich gelernt, was Freiheit bedeutet, sagt der 31-Jährige. Ich habe daran geglaubt. Das sei vorbei. Mahmud ist einer der 20.000 Afghanen, die für sich und insgesamt mehr als 50.000 Verwandte ein Sondervisum für die Einreise in die USA beantragt haben. Er arbeitete 3 Jahre für die US-Truppen als Dolmetscher und Kulturberater. 2019 nahm er an einer heiklen Mission von US-Soldaten und afghanischen Spezialeinheiten teil. Seine Kontakte hatten den Amerikanern geholfen, Anschlagspläne auf seine Einheit aufzudecken. An dem Tag, als die Amerikaner den Drahtzieher festnahmen, umarmten und küssten sie mich. Mahmud Omid holt eine Urkunde aus dem Schrank in seinem Haus. »Wir können Ihnen gar nicht genug für Ihre Zeit und vor allem Ihre Freundschaft danken«, heißt es darin. Seinen letzten Einsatz mit US-Soldaten hatte er vergangenes Jahr. Seine Freunde sind längst zurück in den Staaten, in Oklahoma und North Carolina. Zum Abschied sagte ein Captain in der Truppenkantine zu ihm: »Kumpel, sei vorsichtig, was deine Zukunft angeht.« Am 29. März dieses Jahres wurde Mahmuds Antrag auf ein Sondereinreisevisum nach Amerika von der US-Botschaft in Kabul abgelehnt. Er legte Berufung ein, zeigte Empfehlungsschreiben der Soldaten vor, für die er gearbeitet hatte. Dann bekam er eine Einladung in die US-Vertretung. Nervös ging er zum Termin. Sie schlossen meine rechte Hand an einen Lügendetektor und prüften den Herzschlag. 3-mal bestand er, beim 4. Mal nicht. Unregelmäßig, konstatierte der Untersuchungsbericht. Sie lehnten mich ab. Sie haben unser Wissen, unser Vertrauen ausgenutzt und uns am Ende verraten, sagt er. In den vergangenen Wochen wurden an vielen Orten frühere Dolmetscher und Mitarbeiter der US-Truppen getötet. Doch mehr als um sich sorgt sich Mahmud um seine Mutter. Sie trägt keinen Hijab, ihr langes braunes Haar ist zum Pferdeschwanz gebunden. Sie arbeitete als Beamtin, bevor die Taliban 1996 an die Macht kamen und ein Arbeitsverbot für Frauen verhängten. Und nun beginnt alles wieder von vorn. Vielerorts trauen sich Frauen kaum noch aus dem Haus, und wenn, dann nur in Begleitung männlicher Verwandter und unter der Burka. Händler überpinseln aus Angst vor den Islamisten eilig Schaufensterwerbung mit Bildern von Frauen. Und während tausende Ortskräfte westlicher Armeen und Hilfsorganisationen letzte Grüße an ihre ehemaligen Kollegen in Berlin, London und New York schickten, bevor sie die Kontaktdaten, Fotos und Chatverläufe von ihren Handys löschten, ging in ihrer alten Hochburg Kandahar zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder die Stimme der Scharia auf Sendung, der Radiosender der Taliban. Derweil drängen in der Hoffnung auf Rettung in letzter Sekunde immer mehr Verzweifelte aus den Provinzen nach Kabul. Innerhalb weniger Tage kamen bis Sonntag Zehntausende in der Hauptstadt an. Landesweit gehen die Vereinten Nationen allein seit Mai von einer 250.000 Binnenvertriebene aus. Koffer, Kisten und Kinderwiegen sind mit Seilen auf den Dächern der Sammeltaxis befestigt, wenn sie ankommen in Sarai-e-Shamali, einem Bezirk im Norden der Hauptstadt. Man sieht Kinder aussteigen mit einer Decke in der Hand. Sie suchen sich einen Platz im Freien zum Schlafen. Für Tage, für Wochen, für Monate? Niemand weiß es. Am vergangenen Samstagabend kamen Autos mit Spenden von Bürgern zu den Geflüchteten. Abgepackte Mahlzeiten wurden verteilt, viel zu wenig für die vielen Menschen. Männer und Kinder balgten sich um eine Tüte Brot. Mitten in der Menge stand Fauzia aus Kunduz, in ihren Armen ein 15 Tage altes, schreiendes Baby. Ihre Heimatstadt, in der bis 2013 ein Feldlager der Bundeswehr gestanden hatte, war eine Woche zuvor an die Taliban gefallen. Ihr Mann, ein Polizist, wurde beim Einmarsch der Islamisten erschossen. Die Ältesten aus ihrer Nachbarschaft organisierten einen Minibus mit Fahrer für die Witwen und Kinder. »Das Baby hat Durst«, sagte Fauzia. »Vielleicht hat die Angst meine Milch getötet.« Dann trottete die Mutter mit leerem Blick weiter in die Dämmerung. Helfen Sie den Menschen in Afghanistan. Mehrere hunderttausend Männer, Frauen und Kinder sind im Land selbst oder in den Nachbarländern wie dem Iran oder Pakistan auf der Flucht. Wir leiten ihre Spende zügig und ohne Abzug an Organisationen weiter, die sich in der Region um die Geflüchteten kümmern. Bitte spenden Sie an Stiftung Stern e.V., Stichwort Afghanistan, IBAN DE 90 2007 0000 0469 95 00 01, www.stern.de/Stiftung. Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH, 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. Blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7, 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.